Lob und Dank. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt und mit ihm dürfen wir auch leben. Ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich hier nichts verändern an der Technik, oder? Zu weit, zu nah. Noch näher. Ja, wir haben ja eine Reihe von Predigten jetzt gehört in diesem Monat über die Nachfolger Jesu, über die Nachfolge als solches insgesamt. Ich darf heute Morgen so ein bisschen den Abschluss machen dieser Reihe. Und im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, Carsten und ich, wie wird das Thema sein, fiel mir das spontan ein, dass ich das mal von der anderen Seite zeigen möchte. Nicht nur, dass wir Nachfolger sein sollen und Nachfolger Jesu sind, sondern die Seite, wie Jesus auch zu uns steht. Und ich habe gedacht, ja, das war ja damals, als Jesus sie zu Nachfolgern berufen hat. Das gilt auch bis heute, dass wir ihm nachfolgen sollen. Aber wie sieht das mit unserer realen Wirklichkeit aus, mit unserer Gegenwart? Und wie sieht das für uns als Zukunft aus? Welches Ziel haben wir? Das soll heute Morgen so ein bisschen mein Thema sein. Und mir fiel dazu ein Gebet ein. Das heißt, mir fiel das nicht ein, das war schon in der Bibel drin. Und ich wurde sehr stark daran erinnert, nämlich, dass es Jesus wirklich ein Anliegen war, was mit seinen Jüngern geschehen würde, die seine Nachfolger waren, wenn er nicht mehr unter ihnen war, als er, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und da lesen wir dann in Johannes Kapitel 17, ich lese von Vers 9 an, weil die ersten Verse für die Predigt jetzt heute nicht so relevant sind, lesen wir, wie Jesus für seine Nachfolger oder anders gesagt, Jesus für seine Jünger betet. Für die Situation, in der sie damals waren. Und ich möchte einfach mal die ersten Verse, Vers 9 und 10, nach der Menge-Übersetzung lesen. Jesus betet nämlich, nachdem er mit ihnen das Abendmahl gefeiert hatte und er auf dem Weg nach Gethsemane war. Wir freuen uns, dass Johannes das mitbekommen hat und alles aufgeschrieben hat. Ich bitte für sie, nämlich für die Jünger, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, so bittet Jesus bei seinem Vater, denn sie sind dein Eigentum. Und was mein ist, ist ja alles dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht worden. Bis dahin zunächst einen kleinen Abschnitt aus diesem hohen priesterlichen Gebet. Wie gesagt, Jesus hatte gerade eine gute Zeit mit seinen Jüngern gehabt. Er hatte sich darauf gefreut, es war ihm ein herzliches Verlangen gewesen, mit seinen Jüngern zusammen nochmal dieses Mahl zu feiern, gestärkt zu werden. Natürlich, da waren auch Aspekte dabei im Gespräch, die waren vielleicht nicht so angenehm gewesen, aber er freute sich einfach über die Gemeinschaft, die er mit ihnen haben konnte. Er freute sich, dass er seinen Dienst bis dahin, dass er wirklich einer gewesen ist, der die Jünger zu Gott geführt hatte, der Jünger hatte, die der Vater ihm ja anvertraut hat und dass keins davon verloren gegangen ist, bis auf den einen, wo er vorher schon wusste von dem Judas, wie seine Entwicklung sein würde. Und jetzt war er auf dem Weg und er machte sich natürlich auch Gedanken. Was wird mit meinen Jüngern? Mich wundert an dieser Stelle, oder mich hat zunächst mal gewundert, als ich das gelesen habe, dass Jesus so speziell in diesem Gebet, was ja ein so wichtiges Gebet ist, dass er da den Fokus auf seine Jünger gerichtet hat. Und er drückt das in dem Gebet auch aus. Er sagt, ich bete jetzt hier nicht für die Welt. Es war ja sein Herzensanliegen, dass möglichst viele Menschen gerettet werden, dass möglichst alle zu Gott kommen. Aber sagte, jetzt an dieser Stelle bete ich nicht für die Welt, sondern ich bete für die, Vater, die du mir anvertraut hast. Ich bete für die, die ja auch zu dir gehören, nicht nur zu mir. Und vielleicht ist uns das auch mal wieder neu, muss uns das neu bewusst werden. Wir gehören nicht nur zu Jesus, sondern wir gehören auch zum Vater. Der Vater hat die Jünger Jesus anvertraut, so drückt Jesus das aus. Jesus hat mit ihnen gewirkt und es war jetzt nicht so, dass der Vater sie abgegeben hat und sagt, mit denen habe ich nichts mehr zu tun. Nein, Gott ist unser Vater. Gott ist unser Vater. Die Jünger sind nicht nur Jünger Jesu, sondern sie sind auch Kinder Gottes. Das lesen wir, sehen wir schon alleine am Vaterunser, an dem Gebet, das Jesus sie lehrt. Und er sagt, ich bete jetzt für die Jünger, die du mir gegeben hast, nicht für die Welt. Auch noch nicht für die nachfolgenden Generationen, das kommt erst später in dem Gebet zum Ausdruck, die du mir gegeben hast, Vater. Ja, wir sind ein Geschenk, eine Gabe des Vaters an den Sohn, wenn wir das Gebet Jesu richtig verstehen wollen. Wir sind ein Geschenk. Der Vater, er ist unser Vater, unser himmlischer Vater. Und er hat uns an seinen Sohn verwiesen. Und ich sage immer so, er ist ja unser Bräutigam, Jesus. Vater, er ist unser Vater, Gott im Himmel, und Jesus ist unser Bräutigam. Und ihm folgen wir nach. Er ist für uns so wichtig geworden. Es ist also so, dass wir sowohl zu Jesus als auch zum Vater gehören. Und wenn wir von Zugehörigkeit sprechen, dann ist natürlich noch die Frage, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn wir zu Gott gehören? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir zu Jesus gehören? Was bedeutet das für uns? Darüber haben wir in den letzten Wochen schon etwas gehört oder vieles gehört. Aber auf der anderen Seite drückt das auch etwas aus, dass Jesus jetzt nicht egal ist, was mit uns geschieht, sondern dass er eine Verantwortung sieht, die er für seine Jünger hat. Jesus hat Verantwortung übernommen für seine Jünger und damit, wenn wir ans Ende des hohen priesterlichen Gebets kommen, auch für uns. Jesus nimmt Verantwortung für uns, dass wir das Ziel erreichen, dass wir das dahin kommen, was er sich vorgenommen hat für unser Leben. Was bedeutet das? Der Vater hat auch Verantwortung übernommen für uns. Wir dürfen zu ihm kommen. Er liebt uns und er sorgt für uns. Und wenn wir davon sprechen, dann müssen wir dazu sagen, Verantwortung zu übernehmen bedeutet in dem Fall, ja, er sorgt für uns. Er sorgt für dein Leben, er sorgt für uns nicht nur dem Geistlichen nach, sondern wir dürfen es auch durchaus für unser natürliches Leben nehmen. Gott sorgt für uns. Und das ist Jesu Gebet, darum betet er auch für uns, damit, wenn er nicht mehr da ist, dass das fortgesetzt wird, dass diese Versorgung für uns da ist, die Zugehörigkeit. Es ist nicht Besitz in dem Sinne, dass wir nicht anders könnten. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, aber er hat Verantwortung. Und das ist der Grund, warum Jesus für uns betet. Weil er Verantwortung übernommen hat für dich und für mich. Und ich möchte das heute Morgen einmal ganz klar herausstellen und deutlich herausstellen. Du stehst nicht alleine da mit deinem Leben, mit deiner Schwachheit, sondern Jesus selber übernimmt Verantwortung. Und das drückt sich nicht nur im Gebet aus. Er drückt es im Gebet aus zu seinem Vater, aber in der Tat, er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um unsere Entwicklung, er kümmert sich um das, was wir brauchen. Wir dürfen genauso auch zu ihm kommen, wir dürfen das Vaterunser beten, wir dürfen zu unserem Vater beten. Aber Jesus hat Verantwortung übernommen. Nicht nur, als er ans Kreuz gegangen ist. Wir lesen hinterher, zum Beispiel im Römerbrief, dass er für uns auch bittet, damit wir das Ziel erreichen. Oder im Hebräerbrief, wir haben einen hohen priesterlichen, einen Priester, der für uns da ist, der für uns eintritt vor Gott. Immer wieder wird das betont und das ist nicht nur diese eine Stelle, die uns das zeigt, dass Jesus Verantwortung übernommen hat für dein und mein Leben. Nicht, dass du nicht mehr anders könntest, aber er hilft dir, er steht dir bei, jeden Tag neu. Und ich möchte das heute Morgen ganz besonders denen sagen, die manchmal denken, ich bin so alleine und ich bin so schwach. Du, ich habe dir eine Verheißung hier weiterzugeben. Aus diesem Gebet heraus, Jesus übernimmt Verantwortung für dich, er betet für dich. Und ich bin ja so dankbar, meine Gebete werden nicht alle erhört, aber Jesu Gebet wird erhört. Wenn er für uns betet, dann geschieht das auch so. Dann wird er uns stärken, wird Gott uns stärken. Dann wird er uns das geben, was wir brauchen. Dann wird er uns helfen in all den Schwierigkeiten. Wir sind eine große Familie, Kinder Gottes, Brüder und Schwestern Jesu. Wir gehören zusammen und der Vater und der Sohn hat Verantwortung für uns übernommen. Und wir dürfen ihm nachfolgen, Jesus, weil wir wissen, das ist ein guter Weg, ein Ziel, ein Weg, der ins Ziel geht. Ich möchte noch ein anderes Stichwort herausnehmen aus diesem Text hier. Jesus macht etwas Interessantes deutlich. Für mich war das was ganz Wichtiges auch, was mir neu bewusst geworden ist. Und ich bin in ihnen verherrlicht worden, sagt er in Vers 10. Bumm. Ich bin in ihnen verherrlicht worden. Jesus spricht über seine Beziehung zu den Jüngern und er sagt zu seinem Vater, ich bin in ihnen verherrlicht worden. Das heißt also, die Jünger, ihr Leben oder was auch irgend aus ihrem Leben war, es dient dazu, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird. Ich weiß nicht, was wir für eine Vorstellung haben von verherrlicht sein. Was das bedeutet, ich habe dann mal gegoogelt, weil das ist für mich so ein abstrakter Begriff, ne? Verherrlicht. Und da steht dann als Erklärung in den Lexikas, Verherrlichkeit, das hat etwas mit Glanz zu tun. Das hat etwas mit Pracht zu tun. Ehre, Ruhm, Ansehen, die Person ist kostbar geworden. Weißt du, ist uns das bewusst, dass unser Leben in der Nachfolge Jesu eine Verherrlichung Jesu ist? Eine Verherrlichung Jesu. Das ist auf der einen Seite ein Privileg, auf der anderen Seite sicher auch eine Herausforderung. Bin ich wirklich derjenige, der Jesus verherrlicht? Ist mein Leben ihm zur Ehre? Ist mein Leben ihm zum Ansehen? Wird er dadurch kostbar gemacht für diese Welt? Denn wir sind die, die gesehen werden jetzt in dieser Welt. Geben wir ihm mit unserem Leben die nötige Wertschätzung, die er verdient hat. Und so verstehe ich das, dass Jesus über seine Jünger ausdrückt, durch sie bin ich verherrlicht worden. In ihnen bin ich verherrlicht worden. In ihrem Leben wird deutlich, wer ich bin. Natürlich, wir sind nur ein Abglanz. Wir sind noch nicht die Herrlichkeit selber, aber wir dienen dazu und wir sind dazu geschaffen, dass er verherrlicht wird. Ja, könnte man sagen, wie kann ich denn Jesus verherrlichen? Ich habe mir so einfach für mich ein paar Punkte aufgeschrieben, ich gebe mal ein bisschen ganz in Kurzform das weiter. Verherrlichung durch Zugehörigkeit. Dadurch, dass wir zu Jesus gehören, ist zunächst mal, wird er verherrlicht, dass wir zu ihm gehören. Wir gehören nicht zu irgendjemandem anderen, sondern wir gehören zu Jesus. Und dadurch wird sein Name groß gemacht. Dadurch kriegt er ein Stück von dieser Herrlichkeit zugesprochen. Verherrlichung auch dadurch, dass wir etwas Besonderes sind. Wir sind nicht wie andere, sondern wir haben einen besonderen Stand. Wir sind verherrlicht durch die Besonderheit, in die er uns hineingestellt hat. Du bist ein Nachfolger Jesu. Dem Petrus wurde das ja mal negativ ausgelegt, ne? Bei der Untersuchung nach dem Garten Gethsemane. Die Magd sagt zu ihm, du gehörst doch auch zu dem da. Der sagt, oh, wir kennen die Geschichte, ich brauche das nicht weiter ausführen. Aber andersherum, ich gehöre zu Jesus. Ich habe mich eben mit einem jungen Mann hier unterhalten, hier vorne in der ersten Reihe. Er sagte, ich habe gehört, du hättest mich mal als Kind gesegnet. Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt aus meiner Vergangenheit und der Entwicklung meiner Familie hier in dieser Gemeinde. Übrigens, ich bin Gott dankbar, dass wir schon 50 Jahre verheiratet sind. Und die Geschichte, ja, ich gehöre dazu. Es ist für mich eine Ehre, zu dieser Gemeinde zu gehören, wie sie gewachsen ist, wie sie verherrlicht wurde. Es fällt ein Stück weit ja auch auf mich zurück, sage ich jetzt mal. Ich nehme es jedenfalls für mich. Mein Leben dient zur Verherrlichung Jesu. Sein Reich wird gebaut, dadurch, dass ich mit dabei bin. Sein Reich wird gebaut. Und diese Verherrlichung geschieht auch dadurch, dass wir eins sind. Ob wir Ukrainer sind, ob wir Syrer sind, ob wir, ich weiß nicht, welche Nationalitäten ich aufzählen soll, jung oder alt. Jesus wird verherrlicht dadurch, dass wir eins sind. So drückt er es in seinem Wort aus. Und es ist auch eine Herrlichkeit für ihn, dass er sagen kann, ich habe sie bewahrt. Ich habe sie bewahrt. Ich bin in der Lage, die meinen zu bewahren. Und das ist ein Glanz auf mein Leben, eine Ehre für mein Leben, denn ich habe sie bewahrt. Ich habe nicht irgendein Ding angefangen und dann nicht zu Ende gebracht. Es ist zur Ehre Gottes, dass wir von ihm bewahrt wurden. Vers 12. Ja, und dann natürlich, wie weit haben wir die Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben? Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel Zeit für verbringen, aber haben wir etwas von seinem Charakter, von seinem Wesen? Das ist sicher mit eine ganz wichtige Frage. Und wenn ich andere Bibelstellen, Epheser 1 zum Beispiel, richtig verstehe, dann wird die Herrlichkeit auch deshalb offenbar, weil Gottes Kraft und Gottes Wirken, die Wirkung des Heiligen Geistes auch in unserem Leben sichtbar wird und sich realisiert. Ist uns vielleicht nicht so bewusst, aber Gott hat seine Kraft in dein Leben hineingelegt, in mein Leben hineingelegt. Die Zeit läuft. Das Anliegen Jesu war ja deshalb, weil er ging ja zum Vater. Er würde sterben, würde sich noch mal kurz seinen Jüngern zeigen, ein paar Tage bei ihnen sein und dann würde er zum Vater gehen und sie würden alleine zurückbleiben. Sie sind in dieser Welt geblieben, während er ja zur Herrlichkeit seines Vaters in den Himmel wieder zurückging, sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, wie wir aus anderen Hintergründen dann lesen können. Und trotzdem dürfen wir wissen, auch wenn er seine Jünger in dem Augenblick rein körperlich zurückgelassen hat, wollte er doch, dass sie bewahrt sind, wollte er doch, dass sie sich entwickeln können, wollte er doch, dass etwas mit ihnen geschieht und sie einfach zu Gott gehören weiterhin. Er wusste ganz genau, was in dieser Welt los ist. Er hat es ja selber erlebt in seinem Leben, die Gefahren, die da waren, den Hass, den Menschen auf ihn hatten, die Verfolgungen, die sie vielleicht erleben würden oder auch die Versuchungen des Feindes. Er wusste das. Er wusste das. Und wenn sie alleine zurückbleiben, sie werden es aus ihrer Kraft heraus nicht schaffen, durch all diese Schwierigkeiten hindurch. Und ich glaube, als Jesus das so gebetet hat für seine Jünger, da war ihm bewusst, wie hinterlasse ich sie, in welchem Zustand, in dieser Welt, wie schwierig ist es doch, dass sie seine Jünger bleiben, seine Nachfolger. Es wird angefochten, der Feind ist da, er greift uns an. Das war sein Grund, deshalb betet er für sie. Er weiß auch, in welchen Gefahren du stehst. Er weiß, wo du Verfolgung hast, wo Hass dir entgegenschlägt. Er weiß, wo der Feind auch versucht, dich zu Fall zu bringen. Als Petrus einmal vollmundig gesagt hat, das kann mir ja nicht passieren, ne? Also ich werde immer bei dir bleiben, ne? Ich werde für dich kämpfen und wenn es um mein Leben geht, nicht? Da sagt er, oh oh, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch wenn wir ihn hier nicht körperlich sehen und in unserer Mitte haben. Das ist ja manchmal unser Problem. Wir wären ja gerne dabei gewesen, als Jesus bei seinen Jüngern war. Wir hätten gerne damals zumindest unter diesem Aspekt gelebt. Jetzt sind wir alleine. Jesus ist nicht hier, der uns den Mut zuspricht und sagt, jetzt gehen wir da lang und gehen wir da lang. Es ist gut, dass er uns seinen Heiligen Geist hinterlassen hat, der uns in all diese Dinge hineinführt. Es war die Situation gewesen. Und ich glaube, dass es auch noch andere Gründe gab, warum Jesus für seine Jünger, für seine Nachfolger gebetet hat. Wenn wir nachlesen, können wir sehen in Johannes 15, 11, den Text habe ich jetzt hier nicht, er betet darum, dass sie zur vollkommenen Freude kommen. Diese Welt macht traurig. Sie bringt uns nicht nur zu Fall, aber wenn sie das nicht schafft, dann wird es geschehen, dass unsere Freude uns genommen wird. Vollkommene Freude. Vollkommene Freude ist nicht die Freude, die wir haben, das ist eine gute Freude bei einer Hochzeitsfeier oder bei einer Party oder sonst irgendwelche Freuden, sondern es ist eine himmlische Freude, die er uns geben will. Er betet, dass unsere Freude vollkommen wird. Vollkommene Freude, das ist die richtige Freude. Und Jesus betet, dass du aus deiner Traurigkeit herauskommst, aus deinen Nöten herauskommst, dass dein Blick erhebt wird, du wieder aufschauen kannst zu ihm und dich freuen kannst, einmal über das, was Jesus schon getan hat für dein Leben, aber auch die Freude darüber, was er vorbereitet hat für dich in der Zukunft. Vollkommene Freude, so wird es uns beschrieben. Und dann in Vers 11 können wir lesen, er betet darum, dass sie bewahrt werden. Deshalb betet er für sie. In dieser Zeit, dieser Nöte, dieser Schwierigkeiten, Bewahrung. Nachzulesen in Vers 11 und 12. Bewahrung der Jünger ist ein Grund, auch damit sie sich freuen können. Und wenn ich von der Freude gesprochen habe, in der Freude liegt dann auch die Kraft mit. Sehen wir schon im Alten Testament. Unsere Zuversicht, unsere Kraft für die Zukunft. Er bewahrt sie. Bewahrung ist nicht nur die, eigentlich könnte Jesus das ja auch anders gemacht haben. Er hätte uns alle aus der Welt herausnehmen können, immer jeder, der sich bekehrt, noch ein paar Engel schicken, die das Evangelium verkünden. Und uns bewahrt er jetzt, die wir zu ihm gehören, und dann ab in den Himmel schon mal, nicht? Nein, er bewahrt uns in dieser Welt, er hat seinen Schutz uns gegeben, weil wir noch einen Auftrag haben. Und das ist das, was Jesus auch, wofür er auch betet, nämlich sie sollen geheiligt werden. Was hat geheiligt werden mit Auftrag zu tun? Ich will das ganz kurz erklären. Wir haben einen geheiligten Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Ich weiß nicht, wie oft haben wir schon gehört, was unser Auftrag ist. Jesus möchte, dass alle Welt gerettet wird. Jesus möchte, dass wir das Evangelium weitersagen, dass wir Zeugen dessen sind, was wir selber erlebt haben. Wir haben aber noch einen Auftrag. Deshalb sind wir noch in dieser Welt. Deshalb hat er uns nicht alle bei der Bekehrung gleich mit in den Himmel genommen. Sie sollen geheiligt werden. Was heißt geheiligt? Das ist auch so ein Wort, das ist für uns ganz abstrakt. Ne? Sonntags morgens bin ich geheiligt, weil ich den Anzug anhabe oder keep smiling oder wie drückt sich Demut, ist vielleicht auch so etwas, was wir damit in Verbindung bringen. Was ist geheiligt sein? Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann entdecke ich, dass es im Tempel, ob es im Tempel Salomos war oder auch später bei den anderen Tempeln, dass es geheiligte Gefäße gab und dass die Priester geheiligt waren. Das heißt, sie waren zugerüstet dafür für einen besonderen Dienst, abgesondert für Gott. Geheiligt sein heißt eigentlich nichts anderes als abgesondert zu sein. Das ist eine Herausforderung für uns. Absonderung. Heiligung heißt Absonderung. Wie viele Dinge, von denen wir uns vielleicht auch trennen müssen in unserem Leben, wo Gott uns das sagt, ich möchte, dass du ein heiliges Leben führst, in dem Sinne, dass du für mich lebst, abgesondert für mich, für meinen Auftrag, den ich dir gegeben habe und für das Ziel, das ich dir gegeben habe, das du nur dann erreichst, wenn du wirklich Nachfolger Jesu bist. Absonderung für den Dienst. Absonderung für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und es ist auch gleichzeitig, Heiligung ist Zurüstung. Und wenn ich daran denke, im Alten Testament, die Priester, wenn die zum Dienst gingen, die waren ja nicht jeden Tag im Dienst, es gab verschiedene Abteilungen, die zu verschiedenen Jahreszeiten dann auch in den Tempel gingen, um da ihren Dienst zu tun, dann haben sie sich geheiligt. Dann haben sie sich abgesondert. Gewisse Reinigungsvorschriften, gewisse Dinge, die sie nicht mehr essen und trinken wollten, andere Dinge, ihre Kleidung hat auch etwas zum Ausdruck gebracht, ich bin abgesondert für Gott, ich bin abgesondert für seinen Dienst. Ich will das nicht alles übertragen, aber ich möchte uns eins sagen, wir sind abgesondert deshalb, wir sind geheiligt, weil wir einen Auftrag haben. Und das bedeutet Zurüstung. Der geheiligt wird, der wird auch zugerüstet. Zugerüstet zu dem Dienst. Wenn du weißt, ich schaffe das in meiner Kraft nicht, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht dieses und nicht jenes, ja, wie sollten die Jünger denn ihren Dienst tun? wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und dann verkündigt das Evangelium. Ihr wisst, worauf ich hinausziele. Gott rüstet uns zu durch seinen Heiligen Geist. Und Gott verändert uns durch das Wirken des Heiligen Geistes, sodass wir wirklich eine Herrlichkeit, ein Abglanz Jesu sind in dieser Welt und dass wir zugerüstet für den Dienst, den wir haben. Nicht jeder von uns ist für den gleichen Dienst zugerüstet. Deshalb ist die Zurüstung auch eine spezielle. Die Zurüstung, die Gott für dein Leben vorgesehen hat. Aber eins weiß ich, wenn Jesus dafür gebetet hat, dann gibt er dir auch die nötige Zurüstung, die du brauchst für deinen Dienst. Es ist wichtig, dass wir diese Zurüstung auch nehmen. Mit einem flachen Bild einfach mal ausgedrückt, den Hammer, den er dir in die Hand gegeben hat, und die Zange, die hat er dir gegeben. Der hat dir nicht die Kelle vielleicht gegeben, die ein Maurer hat. Aber er hat dir etwas gegeben, eine Zurüstung, die du brauchst für deinen Dienst. Und entdecke das. Schau mal rein in deinen, die Psychologen brauchen das manchmal, diesen Begriff, in deine Werkzeugkiste. Denk nicht, ich habe in diesem Augenblick nicht die nötige Zurüstung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Macht euch keine Gedanken darüber, was ihr sagen werdet. Der Heilige Geist wird euch leiten. Er wird euch die rechten Worte geben. Und selbst wenn wir denken, Mann, das war aber jetzt sehr schwach. Wir wissen nicht, was wir in den Herzen der anderen bewirken, wenn wir aus der Zurüstung Gottes heraus dienen. Und dann ist es auch die Ausrüstung, die wir brauchen. Und das gehört einfach zusammen. Zurüstung, das heißt also, dass die innerlichen Kräfte, die Kräfte und Fähigkeiten, die wir haben, und dann die Ausrüstung, die er uns gegeben hat. Und da hat Gott uns sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ich bin auch froh über die Ausrüstung, die wir hier in der Gemeinde haben, dass ich heute Morgen nicht so rumschreien muss, weil ich ein Mikrofon habe. Er gibt es uns. Das ist nur ein weiter Begriff. Ich habe gesagt, Jesus hat nicht nur für seine Jünger gebetet, sondern er hat auch für uns gebetet. Wenn wir Johannes 17 lesen von Vers 20 an, da wird uns gesagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch das Wort zum Glauben an mich kommen. Dass sie alle eins werden. Also das heißt von Generation zu Generation. Jesus hat für uns gebetet. Für uns. Er hat uns damals schon in sein Gebet eingeschlossen. Und wir wissen bereits vor Grundlegung der Welt, und wenn da der Begriff Welt wird vom Grundtext her mit Kosmos beschrieben, vor Grundlegung dieses Systems, vor Grundlegung all dessen, was dann kommen sollte, hat Gott schon einen Plan gehabt für dein Leben. Und da hat Jesus schon an uns gedacht. Er betet für uns, welche durch den Glauben, durch das Wort zum Glauben, durch unsere Vorgänger zum Glauben gekommen sind, dass sie alle eins seien. Da gibt es nicht Jude, da gibt es nicht Grieche, da gibt es nicht Ukrainer, da gibt es nicht Nigerianer, da gibt es nicht, ach nein, alle eins. Alle eins. Und an verschiedenen Stellen in der Bibel, wenn von eins sein die Rede ist, dann wird es als ein Zahlwort benutzt. Das heißt wirklich wie eine Person. Und Jesus macht uns auch noch etwas anderes deutlich. So wie er mit dem Vater eins ist, nichts, kein Blatt Papier dazwischen. So sollen auch wir eins sein und so sollen wir mit Jesus vor allen Dingen auch verbunden sein. Und ich sage, wenn ich von Heiligung spreche, sage ich auch, das ist ein Prozess, in dem wir sind. Jeden Tag bekommen wir neu das, was wir brauchen. Gott will uns das geben. Es ist ein Prozess, ich bin noch nicht perfekt. Ich weiß auch nicht, welche Zukunftserwartungen ich hier auf der Erde noch habe. Aber ich weiß, er wird mich zurüsten. Aber er hat ein Ziel mit uns, dass wir eins werden und dadurch auch ein Zeugnis sind und dadurch auch zu seiner Verherrlichung dienen. Er betet für alle Generationen, die gläubig werden. Es ist das Gebet um Einssein. Ich möchte noch einen letzten Punkt hinzufügen. Unsere Zukunft. Meine Frage, ja, wenn wir an die Zukunft denken, dann denken wir natürlich an das, was nach unserem irdischen Leben kommt, nicht? Denken wir an die Ewigkeit, in der Herrlichkeit, im Himmel. Welche Erwartungshaltung hast du? Was möchtest du? Was ist das Ziel deiner Nachfolge, nicht der Auftrag, sondern das Ziel deiner Nachfolge. Ich habe da in meinem Leben auch gemerkt, da muss ich mal meine Vision eine andere bekommen. Und das hat dann auch Auswirkungen für mein Leben gehabt. Menschen sagen, ja, ich habe keine Nöte mehr. Im Himmel gibt es keine Nöte mehr. Kein Leid, keine Tränen mehr. Ach, das ist mein Ziel, wenn ich mal im Himmel bin. Manchmal, wenn man in so verschiedenen Situationen ist, dann wünscht man sich das. Das ist das Höchste, ne? Wenn ich doch aus all dem Leid herauskommen würde. Keine Krankheit mehr, keine Behinderung mehr, kein Verachtetsein mehr. Puh, ja. Andere sagen vielleicht, ich freue mich auf den Himmel deshalb, weil da kann ich auf goldenen Straßen wandeln. Das ist so ein Bild, was die Bibel gebraucht für den Himmel, nicht? Wie das mal da sein wird. Wieder andere denken, ja, ich habe gehört von einem Festmahl, das da oben sein wird. Darauf freue ich mich, ne? Ewige Party im Himmel. Es trifft nicht das Zentrale. Es trifft nicht das Ziel, was Jesus mit uns hat. Er hat uns nicht nur einen Auftrag gegeben, sondern er freut sich auf die Zeit, die noch kommen wird. Und er drückt es aus, wenn wir bei ihm sein werden in aller Ewigkeit. Unser Aufenthalt im Himmel. Interessant war für mich da nochmal, dass Jesus da sagt, Vater, ich will. Es ist also sein Herzensverlangen. Es ist für ihn das Wichtigste. Ich will, dass die, die jetzt bei mir sind, auch in der Zukunft bei mir sein werden. Und alle, die ihnen nachfolgen, ich will, dass sie bei mir sind. Wisst ihr, worüber sich Jesus am meisten freut für die Zukunft? Dass wir bei ihm sein werden. Dass wir in seiner Gegenwart sind. Dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Dass unsere Gemeinschaft eine so enge Gemeinschaft ist. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir an den Himmel denken. Vielleicht müssen wir all die anderen Aspekte, das kommt dann auch, weil wir ja bei ihm sind, aber vielleicht mal das nicht in den Fokus rücken, sondern in den Fokus rücken wir das Ziel, das Jesus mit uns hat, ewige Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater. Das ist, warum Gott die Menschen geschaffen hat. Lasst uns Menschen machen, uns zum Gegenüber, uns zum Abbild, Menschen, mit denen wir uns austauschen. Und im Paradies wird uns berichtet, abends, wenn die Kühle des Abends kam, der Vater kam ins Paradies hinein und hat sich mit Adam und Eva unterhalten. Deshalb wussten sie auch an dem Tag, als sie gesündigt haben, heute Abend kommt er wieder. Das war Gottes größtes Verlangen, ein Gegenüber zu haben, mit dem er sich austauschen konnte, mit dem er Gemeinschaft haben konnte. Und das ist größte Verlangen Jesu, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und jetzt möchte ich noch eins draufsetzen und ich möchte sagen, das ist nicht nur erst im Himmel. Jemand hat es einmal so ausgedrückt, wer ein Ziel in der Ewigkeit erreichen will, der muss jetzt schon dieses Ziel ansteuern, in dieser Gegenwart. Das heißt, unser Ziel darf nicht erst sein, im Himmel mit Jesus zusammen zu sein, sondern unser Ziel, und so verstehe ich das, und Jesus drückt es ja auch aus, dass wir das Ziel haben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist. Für den schönen Lobpreis? Ja, Gott ist im Lobpreis. Ein schönes Wort? Ja, Gott ist in der Predigt, im Wort, in seinem Wort. Und wir könnten viele Aspekte dazu auch sagen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir unser Herz weit geöffnet haben, dass er hineinwirken kann, zu uns reden kann, mit uns austauschen kann. Wir dürfen ihm unsere Nöte sagen und all das. Wenn du jetzt Gemeinschaft mit dem Herrn hast, dann hast du auch eine Zukunftserwartung im Himmel. Denn da, wo wir jetzt hinsteuern, das Ziel werden wir erreichen. Und so ist dieses Gebet Jesu für uns ein Gebet des Aufbauens und des Segens und des Zuspruchs auch. Wir dürfen einklinken in dieses Gebet, indem wir uns dessen anteilig werden, indem wir auch beten für unsere Brüder und Schwestern. Aber wir wollen es auch für uns selbst nehmen und sagen, Herr, ich will Gemeinschaft haben mit dir und ich will jetzt Gemeinschaft haben mit dir. Der Herr segne uns dazu. Amen.